Es ist schwer, in Echtzeit Prioritäten zu setzen, während es nur allzu leicht ist, rückblickend die Prioritätensetzung zu kritisieren. Wir werfen Politikern vor, sie hätten Katastrophen, die sich ereigneten, nicht verhindert, sind uns aber der Katastrophen, zu denen es nie kam, zum Glück nicht bewusst. Und so blicken die Menschen auf die Regierung Clinton in den 1990er Jahren zurück und werfen ihr vor, die Bedrohung durch Al-Qaida vernachlässigt zu haben. Doch in den 1990er Jahren konnte sich kaum jemand vorstellen, dass islamische Terroristen einen globalen Konflikt auslösen würden, indem sie Passagierflugzeuge in New Yorker Wolkenkratzer steuern. Hingegen hatten viele Angst, Russland könnte völlig zusammenbrechen und die Kontrolle nicht nur über sein riesiges Territorium, sondern auch über Tausende von nuklearen und biologischen Sprengköpfen verlieren. Eine andere Sorge war, dass sich die blutigen Kriege im ehemaligen Jugoslawien auf andere Teile Osteuropas ausbreiten könnten, was zu Konflikten zwischen Ungarn und Rumänien, zwischen Bulgarien und der Türkei oder zwischen Polen und der Ukraine hätte führen können. Noch unbehaglicher war vielen angesichts der deutschen Wiedervereinigung zumute. Gerade einmal 4,5 Jahrzehnte nach der Kapitulation des Dritten Reichs hatten viele Menschen noch immer tief sitzende Ängste vor deutscher Macht. Würde Deutschland, befreit von der sowjetischen Bedrohung, zu einer Supermacht werden, die den europäischen Kontinent beherrscht? Und was war mit China? Es würde vielleicht, alarmiert durch den Zusammenbruch des Sowjetblocks, seine Reformen aufgeben, zu einer maoistischen Politik der harten Linie zurückkehren und sich in eine XXL-Version von Nordkorea verwandeln. Heute können wir über diese Schreckensszenarien lachen, weil wir wissen, dass sie nicht eingetreten sind. Die Lage in Russland hat sich stabilisiert, ein Großteil Osteuropas wurde friedlich in die EU aufgenommen, das wiedervereinigte Deutschland wird heute als Anführer der freien Welt gepriesen und China ist zum wirtschaftlichen Motor des gesamten Globus geworden. All dies gelang zumindest teilweise dank konstruktiver Politik der USA und der EU. Wäre es also wirklich klüger gewesen, wenn sich die USA und die EU in den 1990er Jahren stärker auf islamische Extremisten als auf die Situation im ehemaligen Ostblock oder in China konzentriert hätten? Wir können uns schlicht nicht auf jede Eventualität vorbereiten. Entsprechend müssen wir natürlich einen atomaren Terrorismus verhindern, aber das kann nicht das Thema Nummer 1 auf der Menschheitsagenda sein. Und wir sollten diese theoretische Gefahr sicherlich nicht als Rechtfertigung nutzen, um auf den gewöhnlichen Terror überzureagieren. Das sind ganz unterschiedliche Probleme, die unterschiedliche Lösungen verlangen. Wenn aber Terrorgruppen trotz unserer Bemühungen irgendwann doch in den Besitz von Massenvernichtungswaffen kommen sollten, lässt sich schwer abschätzen, wie politische Auseinandersetzungen geführt werden, aber sie werden sich deutlich von den Terror- und Terrorbekämpfungskampagnen des frühen 21. Jahrhunderts unterscheiden. Wenn die Welt im Jahr 2050 tatsächlich voller atomarer Terroristen und Bioterroristen ist, dann werden ihre Opfer sehnsüchtig und auch leicht ungläubig auf die Welt des Jahres 2018 zurückblicken. Wie konnten sich Menschen, die ein so sicheres Leben führten, trotzdem so bedroht fühlen? Natürlich wird unser gegenwärtiges Bedrohungsgefühl nicht nur durch den Terror befeuert. Jede Menge Beobachter und Laien befürchten, der Dritte Weltkrieg stehe unmittelbar bevor, und es ist, als hätten wir diesen Film vor gut 100 Jahren schon einmal gesehen. Wie 1914 scheinen uns auch 2018 wachsende Spannungen zwischen den Großmächten, gepaart mit kaum zu bewältigenden globalen Problemen, in Richtung eines Weltkriegs zu ziehen. Ist diese Befürchtung berechtigter als unsere überzogene Angst vor dem Terror?